Wieder mal von vorne anfangen. Ich schätze, die meisten von uns kennen das in einem Zusammenhang oder anderen. Ein Umzug, eine neue Stelle, eine neue Beziehung. Es gibt viele verschiedene Situationen, wo wir wieder vom Anfang anfangen müssen. Ein Bruder von mir hat vor einigen Monaten einen neuen Job angenommen. Und also er schwärmt von diesem Job, macht ihm total Spaß und er verdient jetzt ordentlich was. Es sind alles Sachen, die für ihn wirklich ganz toll sind in dem Neuanfang. Aber wie es meist bei Neuanfängen so ist, ist nicht alles so einfach, weil er und seine Frau, sie sind ja seit 25 Jahren verheiratet und sie sind nie umgezogen. Sie sind, als sie geheiratet haben, in ihr Häuschen gezogen und da wohnen seine Frau und ihr Sohn bis heute noch, aber er mit seinem neuen Job ist 4 Autostunden entfernt. Und zurzeit mietet er dann ein Haus, hat neulich an mich geschrieben, hat gesagt, also ich verdiene besseres Geld als je zuvor in meinem Leben, aber trotzdem hange ich mich nur von einem Gehalt zum nächsten, weil ich doppelte Miete bezahlen muss, weil ich 2 Kühlschränke bestücken muss, weil ich 2-mal Strom bezahlen muss und. Und ich habe an ihn zurückgeschrieben und gesagt, also ich kenne mich mit dem Umziehen bestens aus und ich kenne deine Schmerzen an dieser Stelle. Und voraussichtlich werden seine Frau und der Sohn dann im Sommer dahin ziehen. Aber es ist alles mit Komplikationen verbunden. Es sind alles verschiedene Schwierigkeiten, die mit dazukommen. Und häufig ist ein Neuanfang nicht so einfach, wie wir es uns vorgestellt haben, wie wir es uns gewünscht haben. Nehemia war ein Mann, von dem wir im Alten Testament lesen. Wir finden da ein Buch, das nach ihm benannt ist. Seine Memoiren sind das, über das, was er erlebt hat. Und er hat gehört, wie es den Juden, die einen Neuanfang wieder in Israel, also in dem Land machen wollten, ergangen ist. Wir lesen davon in Nehemia Kapitel 1. Ich lese jetzt erstmal die Verse 1 bis 4. Bericht des Nehemia, des Sohnes Hachaljas. Im Monat Kislev, im 20. Jahr des Artaxerxes, war ich in der Festung Susa. Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Ich fragte sie, wie es den Juden gehe, den Geretteten, die von den Gefangenen übrig geblieben waren, und wie es um Jerusalem stehe. Sie sagten zu mir, der Rest, der von den Gefangenen übrig geblieben ist, lebt dort in der Provinz in großer Not und Schmach. Die Stadtmauer von Jerusalem ist niedergelegt und die Tore sind abgebrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Ich trauerte tagelang, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Ein Großteil des Problems der Leute, die damals im Land waren, die in und um Jerusalem gewohnt haben, war, dass die Stadt keine Stadtmauer hatte. Nun, wenn Politiker davon reden, eine Mauer bauen zu wollen, hat das immer wieder in der Geschichte unterschiedlichste Assoziationen ausgelöst, könnte man sagen. In diesem Fall ging die Mauer definitiv nicht darum, Leute in einem Land einzukerkern. Es ging auch nicht darum, Leute rauszuhalten, die da eine bessere Zukunft für sich oder ihre Familie gesucht haben, sondern diese Mauer ging direkt um Schutz. Die Leute, die da vorbeigezogen wären, wären dann räuberische Banditen gewesen, beziehungsweise Armeen von anderen Ländern, die auf Streifzug waren, um ihren Einfluss und um ihr Reichtum zu vergrößern. Das heißt, ohne eine Stadtmauer hatten sie keine realistische Möglichkeit, wirklich eine Wirtschaft aufzubauen und Dinge, also Häuser zu bauen, die stehen bleiben konnten, weil es immer wieder diese Gefahr geben würde. Deswegen war eine Mauer in dieser Situation definitiv eine gute und notwendige Sache. Und Nehemia war tief betroffen von der Not seines Volkes und er wollte helfen. Und ich finde es faszinierend. Nehemia ist für so manches bekannt. Aber was war eigentlich sein allererster Schritt, den er gegangen ist, als er seinem Volk helfen wollte? Er ist nicht erst zum König gegangen und hat um Erlaubnis oder Geld gebeten. Er ist nicht erst zu Architekten gegangen und hat gefragt, wie können wir das aufbauen. Zuallererst ist er zu seinem Gott gegangen. Er hat gebetet. Ich lese das Gebet des Nehemia aus, also in den, fängt den nächsten Vers an, ich lese ab Vers 5. Ich sagte, ach Herr Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, du hältst deinen Bund und bewahrst deine Gnade denen, die dich lieben und deine Gebote halten. Hab ein aufmerksames Ohr und ein offenes Auge und hör das Gebet deines Knechtes. Ich bete jetzt Tag und Nacht vor dir für die Söhne Israels, deine Diener. Ich lege ein Bekenntnis ab wegen der Sünde der Söhne Israels. Wir haben gegen dich gesündigt. Auch ich und meine Familie haben gesündigt. Wir haben sehr schlecht gegen dich gehandelt. Wir haben die Gebote, Gesetze und Anordnungen missachtet, die du deinem Diener Mose gegeben hast. Aber denk an das Wort, das du deinem Diener Mose aufgetragen hast. Wenn ihr mir die Treue brecht, dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Wenn ihr aber zu mir umkehrt, meine Gebote befolgt und sie ausführt, dann sammle ich euch wieder, selbst die, die bis ans Ende des Himmels verschlagen wurden. Ich bringe sie an den Ort, den ich erwählt habe, um dort meinen Namen wohnen zu lassen. Sie sind ja deine Knechte, dein Volk, das du erlöst hast mit deiner großen Kraft und deiner starken Hand. Ach Herr, dein Ohr höre aufmerksam auf das Gebet deines Knechtes und das Gebet deiner Knechte, die von Herzen deinem Namen fürchten. Gewähre deinem Knecht heute Erfolg und lass ihn Erbarmen finden bei diesem Mann. Ich war nämlich Mundschenk beim König. In den darauffolgenden Kapiteln lesen wir davon, wie Nehemia Erlaubnis von König Artaxerxes bekommen hat, wieder in das Land zu gehen und die Stadtmauer um Jerusalem herum aufzubauen. Aber als er dann da war und sich ans Werk gemacht hat, ist es nicht, dass alle Juhu geschrien hätten. Es gab sehr großen Widerstand von den Völkern, die ringsherum gelebt haben. Die wollten nicht, dass Jerusalem wieder zu einer starken Stadt wird. Und sie haben alles Mögliche angestellt, um diesem Versuch zu widerstehen. Aber es gab auch innerhalb von dem Volk verschiedenste Missstände. Nehemia musste Maßnahmen ergreifen, um auch diese Missstände zu korrigieren. Und nach einiger Zeit wollte der König seinen Mundschenk wieder haben. Also nachdem Nehemia in Jerusalem die Mauer wieder aufgebaut hat und die Missstände im Volk wieder zurechtgerückt hat, ist er zum König zurückgegangen. Und Jahre später, circa 14 Jahre später, konnte er wieder nach Jerusalem gehen. Und da stand die Stadtmauer noch, das Leben in Jerusalem ging voran, aber die geistliche Erneuerung waren praktisch alle wieder hinüber. Es ist merkwürdig. Sie hatten einen guten Anfang gemacht, ein Neuanfang, ein Neubeginn. Aber es ist alles irgendwo im Sande verlaufen dann. Vor ein paar Wochen habe ich darüber gesprochen, wie die Israeliten vor großen Herausforderungen gestellt wurden, als sie zuerst wieder nach Jerusalem gehen durften. Sie haben das Fundament von dem Tempel neu gelegt und sie haben das groß gefeiert. Aber dann wurden ihre Arbeiten unterbrochen und andere Texte zeigen uns, dass selbst zu der Zeit, als sie hätten weiterbauen können am Tempel, haben sie es erstmal noch nicht gemacht. Und obwohl das Volk zu dieser Zeit Meergötterei grundsätzlich abgelehnt hat, sind sie trotzdem viele Kompromisse eingegangen. Ja, die meisten von uns werden es schon wissen, werden verstehen, wie das ist, wenn man einen Neuanfang machen muss. Wieder von vorne beginnen. Manchmal birgt ein solcher Neuanfang ganz viel Potenzial, so viel Potenzial wie Gefahr. Ich meine, beim Neubeginn, da hat man Wahnsinnsmöglichkeiten, Dinge neu zu gestalten. Es ist wirklich eine aufregende Zeit und es sind so unwahrscheinlich viele Möglichkeiten da, worüber wir uns freuen können. Aber natürlich sind Gefahren dabei. Was ist, wenn wir einen Fehltritt machen? Was ist, wenn wir die falsche Entscheidung treffen? Und es ist häufiger so, dass wir gerade aufgrund von Erfahrungen, die wir schon zuvor gemacht haben, Angst haben. Dass wir entmutigt sind. Dass wir schwer finden, Mut zu finden, einen Neuanfang zu wagen. Wenn eine Beziehung in die Brüche gegangen ist, bekommt eine neue Beziehung eine ganz andere Dynamik durch die Angst, die wir mitbringen. Wenn jemand gestorben ist, ist es manchmal sehr schwer, den Mut zu finden, einen Neuanfang zu wagen. Wenn ein Notfall da gewesen ist, haben wir dann ständig Angst. Was können wir tun, um uns abzusichern, dass dieser Notfall nicht wieder eintritt? Wenn wir neue Wege gehen müssen, neue Herausforderungen meistern müssen, sehen wir uns mit neuen Fragen konfrontiert. Nur manchmal scheint die Antwort auf der Hand zu liegen. Wir sehen eine Situation, wir sagen, ja, das ist das, was ich machen muss, das ist das, was der Weg des geringsten Widerstandes sein wird, wo es am einfachsten sein wird, das zu realisieren, das umzusetzen, was jetzt sein muss. Aber wir müssen uns auch immer wieder die Frage stellen, zu welchen Kompromissen bin ich bereit? Welche Kompromisse werde ich eingehen? Wir dürfen nicht vergessen, wie der gute alte Spruch es sagt, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Wir wollen das haben, was sicher, angenehm, vielleicht sogar das, was selbstverständlich erscheint. Das wollen wir haben, auf das es uns gut geht. Vergessen wir niemals, die Israeliten wollten genau dasselbe. Die waren genau in derselben Situation, weil diese Situation für die Menschheit ist absolut nichts Neues. Aber wir werden immer wieder neu vor der Frage gestellt, welche Kompromisse sind wir bereit einzugehen? Es ist wichtig, dass wir diese Frage überlegen, dass wir diese Frage vor Augen haben. Und dass wir ernsthaft überlegen, was für Folgen solche Kompromisse haben. Nun, ich meine, ich will nicht sagen, dass Kompromisse in jeder Situation und in jedem Fall falsch wären, weil das wäre Unsinn. Es sind viele Situationen, wo wir bereit sein müssen, Kompromisse einzugehen. Wenn wir in einer Partnerschaft sind, naja, Steffi sagt nicht immer, wo es lang geht, ich sage nicht immer, wo es lang geht. Manchmal haben wir unterschiedliche Ansichten, wie die Dinge laufen sollen. Wir müssen Kompromisse miteinander finden. Und das ist ein Kennenlernen und ein Stück weit einen neuen Weg miteinander gehen. Solche Kompromisse, die müssen auch sein. In der Geschäftswelt muss man immer bereit sein, in Verhandlungen Kompromisse einzugehen, um zu dem besten Deal für beiden Seiten zu kommen. Es ist nicht, dass Kompromisse grundsätzlich etwas Verkehrtes sind, aber wir sind sehr schnell dabei, auch Kompromisse in unserem Glauben, Kompromisse in unsere Lebensführung einzugehen, wo wir dann uns selber fragen müssen, was sagt das über meinen Charakter aus? Was macht das mit meinem Charakter? Was für ein Mensch werde ich dadurch? Machen wir es wie Nehemia? Es wäre uns jedenfalls anzuraten, dass wir ein Beispiel an ihn nehmen, bevor wir eine Entscheidung fällen, dass wir erstmal ins Gebet gehen. Ja, klar, natürlich sagt der Pastor, dass man beten soll. Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Ist auch für mich gar kein Kompromiss, das zu sagen, nicht wahr? Aber haben wir eine Ahnung, was für eine Macht hinter dem Gebet steckt? Haben wir eine Vorstellung, wie sehr der Gott des Universums sich danach sehnt, dass wir zu ihm kommen? Wir haben es heute in dem einen Zeugnis gehört, dass Gott uns auf Wege leiten kann, wo wir denken, nee, so kann das gar nicht sein, das klappt nicht, dieser andere Weg ist besser. Und er sagt uns, nein, ich habe was anderes mit dir vor, vertrau mir. Und im Gebet kommen wir zu ihm und wir legen es vor ihm hin. dass wir nicht alleine dastehen mit den Entscheidungen. Aber manchmal wird es heißen, nee, das, was du machen möchtest, das, was du im Moment als das Beste empfindest, ist nicht das Beste für dich. Geh da keinen Kompromiss ein. Wir sind aufgefordert, auf unseren Gott zu hören. Und ich möchte davor warnen, dass wir das Gebet so beten: Herr, segne das, was ich tue. Sondern viel besser ist: Herr, leite mich, dass ich das tue, was du segnen willst. Und das Gebet so zu beten: Leite mich, dass ich das tue, was du segnen willst, das wird weitreichende Folgen haben für unser Leben. Es wird Auswirkungen haben auf unsere finanziellen Entscheidungen, wie wir mit unserem Geld umgehen. Es wird Auswirkungen haben auf unser sexuelles Verhalten. Es wird Auswirkungen haben darauf, wie wir mit unserer Zeit umgehen. Nehemia hat sich mit seinen Landsleuten genau zu diesen Themen auseinandersetzen müssen, weil sie nichts Neues sind, weil sie Fragen sind, die uns Menschen immer wieder bewegen. Aber die Frage wird immer wieder neu an uns gestellt. Ist das, was wir tun, ist unser Glaube ein Lippenbekenntnis? Oder meinen wir es ernst, dass wir in der Nachfolge leben wollen, dass wir auf ihn hören wollen und dass wir seine Wege gehen wollen? Und es ist nicht, dass Gott aufhören wird, dich zu lieben, wenn du nicht auf ihn hörst. Das hat er bei Israel auch nicht getan. Er hat nicht aufgehört, sie zu lieben. Aber du wirst Gott immer weniger kennen. Und unterschätze nicht, was für eine Katastrophe das ist für ein Leben, wenn wir aufhören, Gott besser kennenzulernen. Auch das hat weitreichende Wirkung in unserem Leben. Ich würde es auch an der Stelle mit einer Ehe vergleichen, wenn eine Ehe ist nie im Stillstand. Da sind manchmal Fortschritte in der Beziehung, da sind manchmal Rückschritte in der Beziehung. Und es ist auch nicht, dass man sagen kann, Rückschritte sind immer schlecht, die sind immer verkehrt. Wir leben in einer Welt, wo Dinge vor und zurück gehen manchmal. Das muss nicht für sich das Problem sein, aber wenn die Beziehung insgesamt nicht weiter nach vorne geht, dann ist die Katastrophe vorprogrammiert. Und es ist wichtig, weil Stillstand, das ist der Tod. Stillstand in deiner Beziehung mit Gott wird keine Freude bringen. Es ist nicht, dass wir an einem Punkt ankommen und da sind wir angekommen. Jetzt sind wir heilig. Jetzt können wir hier stehen bleiben. Wenn du diese Vorstellung hast, auch wenn es, sagen wir, latent ist, dass du nicht so dran gedacht hast, aber so in etwa, dann brauchst du ein neues Bild davon, wie groß Gott ist. Weil er hat immer mehr für uns. Immer mehr. Und er will nicht, dass wir stehen bleiben. Er will nicht, dass wir ein bisschen Christ tun. Er will, dass es unser ganzes Wesen durchdringt. Nehemia ist es gelungen, eine neue Mauer zu errichten. Die haben das auch in Rekordzeit gemacht. 50 Tage. Irrsinn, dass sie diese Mauer so schnell wieder aufbauen können. Und das mit so vielen Widerständen. Er hat sie in dieser Zeit so organisieren können, dass sie nicht nur effizient arbeiten konnten, sondern sie konnten auch für ihre Sicherheit sorgen in dieser Zeit. Es gibt, ich habe gehört, ich bin nie bei einem gewesen, aber ich habe gehört, dass es ganze Seminare darüber gibt, von Nehemia Leitung zu lernen, dass die Leitungsprinzipien, die man in Nehemia findet, sehr hilfreich sein können. Und es ist gar keine Frage, wie er das Volk geleitet hat. Irrsinn. Sie haben die Mauer neu errichtet in Rekordzeit. Sie haben für ihre Sicherheit gesorgt. Sie haben dann verschiedenste Missstände unter dem Volk korrigiert. Und er hat da eindeutig einen ganz klaren Plan gehabt. Er wusste, wie er die Menschen motivieren kann. Auch. Er hat sie nicht ausgebeutet, wie anderen das getan hatten. Man kann sicherlich viel über Leitung von dem Nehemia lernen, aber das Buch Nehemia ist uns nicht als Leitungsheft gegeben. Der Sinn und Zweck von dem Buch Nehemia ist nicht, um uns Leitungsprinzipien beizubringen. Der Sinn und Zweck von dem Buch ist, dass wir erkennen, dass Kompromisse einzugehen in unserem Glauben, auf andere Wege zu gehen, Gott ein bisschen nebenher zu nehmen, wird immer in die Irre führen. Dass wir die Treue zu unserem Gott halten müssen, dass er uns den Weg zum Leben zeigen kann. Dass wir erfahren können, was das wirkliche Leben ist. Und all Nehemias Mühen, um Veränderung zu bringen, die haben nicht ganz gereicht. Er hat vieles getan, er hat viel Gutes getan. Und es ist nicht, dass Nehemia seine Sache falsch gemacht hat, na, hätte er es irgendwie anders gemacht, wäre es nachhaltiger gewesen. Es war einfach, dass er die Herzen der Menschen nicht verändern konnte. Und die Menschen haben sich auch nicht auf eine wirkliche Veränderung, auf einen wirklichen Neuanfang eingelassen. Was brauchen wir dann? Was brauchen wir dann, um wirklich einen Neubeginn machen zu können, das wirklich hält, was uns wirklich nachhaltig verändert? Wenn man in die Bibel schaut, sieht man, Mose konnte einen Gesetzeskodex geben, aber das hat die Herzen der Menschen nicht verändert. Josua konnte ein Land einnehmen, aber auch das hat nicht gereicht. David konnte ein mächtiges Reich bauen, aber es hat nicht gereicht. Salomo konnte einen prächtigen Tempel bauen, dennoch hat es nicht gereicht, um wirklich die Herzen der Menschen zu verändern. Jesaja konnte die Wahrheit sagen, Jeremia konnte Warnungen an das Volk aussprechen, aber es hat nicht gereicht. Zerubabel konnte den Tempel neu errichten. Esra konnte den Opferdienst neu einsetzen und Nehemia konnte eine Mauer bauen. Aber es hat nicht gereicht. Was hat gefehlt? Was ist es, was wir brauchen, um den wirklichen Neuanfang zu finden? Der Messias hat noch gefehlt. Es bedurfte noch Jesus. Gott, der zu uns gekommen ist, um die Veränderung, uns die Tür für uns zu öffnen, dass eine nachhaltige Veränderung stattfinden kann. Jesus hat gefehlt. Vor Jesus waren viele gute Lehrer gewesen. Vor Jesus waren viele treue Propheten gewesen. Jesus hätte eine große Armee führen können. Wenn er einen Aufstand gegen Rom gestartet hätte, hätten sie Rom platt gemacht. Jesus wäre nicht zu stoppen gewesen. Aber Jesus zeigte uns auch, dass ein wirklicher Neubeginn nicht in dieselbe Richtung geht, wie das, wo man vorher gekommen ist. Es bedarf eine neue Ausrichtung. Wenn wir neue Herzen haben sollen, wenn wir ein neues Leben, einen wirklichen Neubeginn haben sollen, bedarf es eine ganz neue Ausrichtung. Und das ist das, wovon die Propheten gesprochen haben. Aber Jesus ist Gottes Sohn, der zu uns gekommen ist, der uns gezeigt hat, wie ein wirklicher Neubeginn aussehen kann. Und ich denke, das ist ganz wichtig, dass wir das zu Herzen nehmen. Wünschst du dir einen Neubeginn, eine neue Ausrichtung, eine Erneuerung? Wünschst du dir eine bleibende Freude an der Gegenwart Gottes? Dann musst du erkennen, dass, wie du bisher gewesen bist, nicht ausreicht dafür, sondern Gott will etwas ganz Neues mit dir machen. Etwas ganz Neues für dich machen. Jesus musste kommen, dass wir eine dauerhafte Hoffnung haben können. Aber die Frage stellt sich an uns, genau wie sie sich an das Volk Israel damals gestellt hatte: Werden wir das annehmen? Weil auch heute ist es möglich, natürlich, dass wir unser Herzen von ihm abwenden können. Dass wir sagen können: Ist alles ganz nett, was du da sagst, aber wir wollen es nicht übertreiben. Ja, wenn ich ihm wirklich nachfolge, wenn ich wirklich auf ihn höre, was werden meine Freunde sagen? Das ist zu radikal. Nee, das kann nicht richtig sein. Und doch sagt Gott: Ich will ganz neue Wege mit dir gehen. Nein, du wirst nicht so bleiben, wie du bisher gewesen bist. Weil wirkliche Erneuerung, das bedeutet Veränderung. Und das macht uns manchmal Angst. Aber ihm können wir vertrauen. Denn was er mit uns vorhat, ist noch viel größer, als was alle anderen uns bieten können. Amen.